Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Herzlich willkommen beim Rabe Info vom Mittwoch, dem 20. August. Heute beschäftigen wir uns mit diesen Themen. Einem Neonazi soll jetzt doch der Prozess gemacht werden. Bundesstrafgericht fordert Aufklärung von versuchtem Bombenattentat auf Antifa-Festival. Wer Lotto spielt, fördert Kultur und andere gemeinnützige Aktivitäten. Was passiert mit den Millionen, die nicht an GewinnerInnen ausbezahlt werden? Und wenn Kinder auf Krieg eingeschworen werden, Kinder- und Jugendliteratur vor 100 Jahren. Am Mikrofon begrüßt Michael Spahr.
Rabe Info 95,6.
Vor 7 Jahren passierte fast eine riesige Katastrophe. Damals im August 2007 fand in der großen Halle der Berner Reitschule das Anti-Fascist Festival statt. Mitten in der Halle ließ jemand einen Rucksack liegen, der zum Glück noch rechtzeitig entdeckt wurde, denn darin befand sich eine Bombe. Verdächtig machte sich der gewaltbereite Neonazi KS. Schon kurz nach dem versuchten Anschlag meldete er sich in rechtsextremen Internetforen zu Wort. Die Polizei ermittelte jedoch eher zurückhaltend. Erst 3 Jahre später entdeckte sie dann per Zufall bei einer Hausdurchsuchung Beweise dafür, dass KS hinter dem Bombenanschlag stecken könnte. Trotzdem wurde das Verfahren eingestellt. Der Verein Musik und Kultur, der das antifaschistische Festival organisiert hatte, gab sich nicht zufrieden und nahm sich einen Anwalt. Dieser reichte beim Bundesstrafgericht eine Beschwerde ein. Diese wurde nun gutgeheißen und zwingt die Bundesanwaltschaft, das Verfahren gegen den Neonazi KS wieder aufzurollen. Ich wollte von Peter Müller vom Verein Musik und Kultur wissen, wie haben Sie auf diese Nachricht reagiert?
Bestätigt uns in unserer Ansicht, dass gegen den Beschuldigten Anklage erhoben werden muss und das Verfahren nicht eingestellt werden kann.
Schon damals, nachdem dieser Bombenanschlag in der Reithalle fast passiert wäre, wurde ermittelt und es gab schon damals einen Verdacht, dass dieser Neonazi KS dahinter stecken könnte. Schon damals stellte die Bundesanwaltschaft das Verfahren ein. Haben Sie damals auch Beschwerde eingereicht?
Damals war es so, meiner Wissens nach die Kantonspolizei Bern, die das Verfahren eingestellt hat. Wir konnten darauf nicht weiter reagieren.
Dann kamen plötzlich neue Indizien ans Licht. Eigentlich per Zufall hat man bei einer Hausdurchsuchung bei KS dann Spuren gefunden, unter anderem DNA-Spuren, die ihn zu diesem Bombenanschlagsversuch geführt haben. Können Sie sich erklären, warum die Bundesanwaltschaft dann doch nicht eine Anklage erhoben hat? Einmal mehr einfach ein Fall von, die Polizei ist auf dem rechten Auge blind.
Ja, also erklären kann ich mich das selber auch nicht. Ich finde jetzt auch, es bringt nichts darüber, viele Spekulationen auszuführen. Ich denke, am besten wäre es, oder auch sonst wäre es interessant, die Bundesanwaltschaft dazu zu befragen, weshalb sie den Fall einstellen wollte. Das macht natürlich schon ein bisschen einen merkwürdigen Eindruck, wie das ganze Verfahren abgelaufen ist.
Die Bundesanwaltschaft gibt sich natürlich oft bedeckt in solchen Fällen, auch zu Medienanfragen. Jetzt muss sie den Fall einfach neu aufrollen und weiterfahren. Was erhoffen Sie sich?
Ja, dass es sicher zu einem Gerichtsprozess kommt und im besten Fall natürlich für uns zu einer Verurteilung. Das ist jedoch Sache des Gerichtes und wir möchten da nicht vorgreifen. Was wir uns erhoffen, aber es ist natürlich schon ein bisschen zu spät, in seinem Umfeld noch weitere Untersuchungen anzustellen.
Soweit Peter Müller vom Verein Musik und Kultur, der das Anti-Fascist Festival vor 7 Jahren organisiert hat.
95,6. Rabe Info.
Wir kommen zu weiteren aktuellen Meldungen des Tages. In Pakistan dürfte es eng werden für den amtierenden Premier Nawaz Sharif. In der Hauptstadt Islamabad sind laut internationalen Medienberichten Zehntausende von Menschen in die sogenannte Rote Zone eingedrungen. Das heißt, sie umzingeln die wichtigsten Regierungsgebäude. Die pakistanische Opposition fordert den Rücktritt des Premiers. Dieser habe zusammen mit seiner Partei, der Muslimliga, die Wahlen letztes Jahr zu seinen Gunsten gefälscht. Die Vorwürfe stammen unter anderem vom bekanntesten Oppositionsführer Imran Khan, einem ehemaligen Cricket-Star. Die Stabilität Pakistans ist vor allem aus zwei Gründen von internationaler Bedeutung. Pakistan ist eine Atommacht und Pakistan gilt als Rückzugsort der radikal-islamischen Taliban. Breche in diesem riesigen Land das Chaos aus, könnte das nachhaltige Konsequenzen für die ganze Welt mit sich bringen. Wie Radio SRF aufdeckte, verwaltet mindestens ein Schweizer Telekom-Unternehmen heikle Daten im Ausland. Offenbar werden solche Daten von Orange in Rumänien gehandhabt. Rumänien wurde schon mehrfach kritisiert dafür, dass es zu wenig gegen die organisierte Kriminalität tut. Telekom-Unternehmungen müssen Kundendaten, Internet- und Handyverkehr ein halbes Jahr aufbewahren. So kann die Polizei bei Verdacht auf kriminelle Handlungen diese auf Vorrat gespeicherten Daten anfragen. Das geschah letztes Jahr 16.000 Mal. Schon lange wird kritisiert, dass mit diesem System unbescholtene Bürger unfreiwillig ausspioniert werden können. Dass diese Daten in unsicheren Ländern gehortet werden, dürfte zu weiterer Kritik führen. Die EU will die Vorratsdatenspeicherung verbieten. In der Schweiz hingegen soll sie ausgebaut werden. Mit dem neuen BÜPF, dem Bundesgesetz betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs, das im Moment in der Vernehmlassung steckt. Die Gemeinde Muri bei Bern stellt den Fahrenden einen neuen Standplatz zur Verfügung. Ab dem 1. September dürfen sich Fahrende versuchsweise im Frommholz niederlassen. 3 Monate dauert dann dieser Versuch. Letzten Frühling machten Schweizer Fahrende mit einer spektakulären Besetzungsaktion in der Berner Almend auf ihre Anliegen aufmerksam. Im Vordergrund standen da die fehlenden Standplätze, insbesondere für den Winter, für Fahrende. Die Städte Biel und Bern schufen dann provisorische Standplätze für 3 Monate. Nun laufen diese Provisorien ab. Mit Muri scheint nun vorerst eine weitere Zwischenlösung gefunden zu sein. Bewährt sich der Standplatz, könnte es eine langfristige Lösung geben, teilt die Gemeinde Muri mit. Die Berner Kunsthalle braucht einen neuen Direktor oder eine neue Direktorin. Direktor Fabrice Thun tritt Ende Februar vorzeitig ab, berichtet der Bund. Fabrice Strun, ehemaliger Punk-Kunstveranstalter von Genf, galt als Hoffnungsträger. Scheinbar hat er die Hoffnungen eher enttäuscht. Die Berner Kunsthalle in den 60er und 70er Jahren, ein Ort für provokative Gegenwartskunst, hat in den letzten Jahrzehnten viel von ihrer Ausstrahlung verloren. Sie hat weder gestört noch wirklich begeistert. Die freisinnigen, einst Unterstützer der Kunsthalle, warfen sogar die Frage in den Raum, den relativ teuren Kunstort umzunutzen. Ein paar Kunstschaffende protestierten, passiert ist nicht viel. Laut der Zeitung Der Bund habe der jetzige Direktor zu wenig stark reagiert auf solche Angriffe und auch zu wenig für den Kunstraum lobbyiert. Noch zum Wetter. In der Nacht auf Donnerstag kann es vereinzelt regnen. Morgen Donnerstag zeigt sich dann wieder meist die Sonne. Bei wechselnder Bewölkung wird es höchstens 19 Grad. Übermorgen Freitag hat es dann nur noch wenige Wolken, es wird sonnig, das Thermometer steigt jedoch nicht so stark, die Höchsttemperaturen betragen gerade mal 20 Grad. Auch das Wochenende verspricht sonniges Wetter und Temperaturen um die 20 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Heute liegen rekordmäßige 43,5 Millionen Franken im Lotto-Jackpot. Die Aussicht auf diesen Gewinn lockte dieser Tage außerordentlich viele an die Kioske. So wurden schon für die Lottoziehung vom vergangenen Samstag über 1 Million Scheine ausgegeben und keiner gewann. Trotz geringer Gewinnchance von 1 zu 31 Millionen steht eine Gewinnerin jetzt schon fest, die Gemeinnützigkeit. Was vielen nicht bewusst ist, ein großer Teil des Lottogeldes fließt in die Kultur- und Sportförderung sowie in andere gemeinnützige Projekte. Karin Bachmann hat Rico Galli, Leiter des Lotterie- und Sportfonds des Kantons Bern, gefragt, wie das Geld vom Lotto in gute Taten umgemünzt werden kann.
Das Geld kommt in dem Sinn zum Lotteriefonds, die Betreibergesellschaft Swisslos führt die ganzen Spiele durch und die Kantone, also der Deutschschweiz des Tessins, sind Genossenschafter von Swisslos und die Gewinne, die Swisslos generiert, die werden auf die Kantone verteilt und mit diesen Gewinnen werden in den Kantonen gemeinnützige und wohltätige Projekte im Bereich Kultur, Sport, Naturschutz, Entwicklungszusammenarbeit und so weiter, es gibt verschiedene Zuwendungsbereiche, unterstützt.
Wie viel Geld fließt da etwa in diesen Fonds pro Lotto-Runde?
Pro Lotto-Runde kann ich es nicht beantworten. Es wird im Jahr werden mehrere Millionen umgesetzt. Der Kanton Bern hat in den letzten Jahren rund 50 Millionen jeweils pro Jahr erhalten für diese gemeinnützigen und wohltätigen Zwecke.
Dieses Geld fließt eigentlich in den Lotteriefonds, wenn niemand im Lotto gewinnt? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Nein, der Gewinntopf, der wird nicht angetastet. Sie leisten mit jedem Einsatz, der bei einem Los gelöst wird, da fließt ein Teil dieses Geldes eben in diese gemeinnützigen und wohltätigen Zwecke. So gesehen ist Spielen in dem Sinne, Lottospielen, eine durchaus gemeinnützige Einrichtung.
Ich denke, viele Lottospieler und Spielerinnen sind sich dessen nicht bewusst, dass sie mit jedem Lottolos eigentlich ein gemeinnütziges Projekt unterstützen. Wie ist das gesetzlich geregelt?
Wie bereits erwähnt, die meisten Kantone haben ein Lotteriegesetz oder etwas Ähnliches. Und dann noch ergänzend dazu eine Verordnung. Es ist halt kantonal geregelt. Im Moment gibt es auf Bundesebene eine Revision des bisherigen Spielbanken- und Lotteriegesetzes. Also auch der Bund hat ein Lotteriegesetz, was die grundsätzlichen Rahmenbedingungen für die Kantone absteckt. Und das neue Geldspielgesetz 2018 regelt dann den ganzen Bereich für die Spielbanken und für die Lotteriegesellschaften neu.
Es erstaunt ja eigentlich noch zu hören, dass der Lotteriefonds, der dann gemeinnützige Projekte unterstützt, nicht beim Amt für Kultur ist, sondern bei der Militär- und Polizeidirektion untergeordnet ist. Woher kommt das?
Vielfach hat die Polizeidirektion, ist jeweils zuständig für das Bewilligen von Lottos oder auch Tombolas in einigen Kantonen. Und somit ist ein historischer Hintergrund, dass die Lotteriefonds in vielen Kantonen bei der Polizei- und Militärdirektion oder bei der Polizeidirektion angehängt sind. Es gibt andere Kantone, wo es bei der Finanzdirektion ist. Im Kanton Bern ist es bei der Polizeidirektion.
Das sagt Rico Galli, Leiter des Lotterie- und Sportfonds des Kantons Bern.
Rabe Info 95,6.
Dieser Tage gedenkt ganz Europa den Anfang des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren. Es erscheinen zahlreiche Bücher mit neuen und alten Erkenntnissen und Deutungen. Über eine ganze Bibliothek voller Bücher über den Ersten Weltkrieg verfügt der ehemalige Lehrer und Historiker Franz Schmidt. Nicht nur wissenschaftliche Publikationen, sondern vor allem Kinder- und Jugendbücher. Viele dieser Bücher sind 100 Jahre alt oder noch älter. Sie zeigen, wie Kinder und Jugendliche auf den Krieg der Nationen eingeschworen wurden. Und das schon lange vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Wie diese Kriegspropaganda im Kinderbuch damals aussah und warum er diese Bücher genau gesammelt hat, darüber haben unsere Kollegen von Radio Korax Halle mit Franz Schmidt gesprochen.
in der Zeit nach 1870-71 mit der Gründung des Deutschen Reiches erfahren die Kinderbücher eine zunehmende Militarisierung. Es wird also das Militär besonders positiv dargestellt. Es werden die einzelnen Truppengattungen in den Kinderbüchern dargestellt. Und um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert spielt dann die Aufrüstung oder der Aufbau der deutschen Flotte eine zentrale Rolle. Die U-Boote werden dargestellt, die dann im Ersten Weltkrieg eine wichtige Rolle spielen. Es kommt dann das Flugzeug als neues Instrument der Kriegführung dazu. Und es kommt der Zeppelin als Instrument der Kriegführung dazu. Und alles das kommt dann auch in den Kinderbüchern, die im Ersten Weltkrieg erschienen sind, immer wieder vor.
Sie haben in einem Artikel gesagt, dass in der Schule und in der Kinder- und Jugendliteratur Kinder bewusst zum Krieg erzogen wurden. Mit welchen Mitteln oder Geschichten oder auch Bildern wurde das denn gemacht?
Ja, das ist also zum Teil sehr raffiniert gemacht. Da ist ein wichtiger Autor, der auch die Bilder geschaffen hat, ist Arpad Schmidhammer. Das ist ein Karikaturist gewesen und der benutzt seine künstlerischen Fähigkeiten, um also die Propaganda an die Kinder heranzubringen. Es werden einprägsame Bilder gezeigt und zu diesen einprägsamen Bildern werden kurze, knappe Texte geschrieben und sie sind aufwendig künstlerisch gestaltet.
Verändern sich die Geschichten und auch die Inhalte in den Büchern mit den historischen und politischen Verhältnissen?
In der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg wird das Spektrum dessen, was an Büchern für Kinder produziert wird, breiter, als das im Kaiserreich der Fall war. Die Produktion der Kriegsbilderbücher hört natürlich schlagartig auf, auch wenn die Bücher natürlich noch in einzelnen Haushalten wohl vorhanden gewesen sind. Aber es werden also sehr viele Bücher, Jugendbücher produziert, die also diese Zeit 1914, 18 und die Zeit vorher nach wie vor glorifizieren. Aber es gibt daneben sehr breite Literatur, die also eher die sozialdemokratische und die kommunistische Richtung einschlägt. Also mehr bei der Arbeiterklasse dann verankert ist, in denen es also um Themen sozialer Art geht, die natürlich den Militarismus dieser anderen Bücher schroff ablehnen. Und im Dritten Reich ändert sich das dann nochmal, da verengt sich natürlich das wieder auf das Militärische. Diese sozialistischen Bücher, die werden natürlich verboten. Also der Bert Brecht hat zum Beispiel in seinen Versuchen, oder er hat ein Kinderbuch mit George Grosz zusammen gemacht, Die drei Soldaten. Das ist 14 Tage nachdem es erschienen war, 1933 sofort verboten worden. Und im Dritten Reich kommt natürlich das Militaristische, der Sieg oder die Hoffnung auf einen Sieg in einem künftigen Krieg. Das spielt eine zentrale Rolle. Und im Dritten Reich kommt natürlich auch noch hinzu, dass da antisemitische, und zwar hart antisemitische Kinderbücher produziert worden sind. Das ist somit das Schlimmste, was es überhaupt an Kinderbüchern gibt. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist natürlich solche Literatur völlig aus der Öffentlichkeit verschwunden. Und allerdings sind manche Bücher, die während des Dritten Reiches rassistisch angehaucht waren, nach dem Zweiten Weltkrieg wieder umgeschrieben worden und den neuen gegebenen Verhältnissen angepasst worden.
Soweit der Historiker und Kinder- und Jugendliteratursammler Franz Schmidt. Dem Thema Propaganda im Ersten Weltkrieg ist auch eine Ausstellung in Bern gewidmet. Morgen öffnet die Ausstellung im Feuer der Propaganda im Museum für Kommunikation und in der Schweizerischen Nationalbibliothek.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Info vom Mittwoch, dem 20. August auf Radio Bern. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie morgen Donnerstag, wie immer um 11. Beigetragen zu dieser Sendung haben Radio Korax Halle und Karin Bachmann. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch eine schöne zweite Wochenhälfte. Auf Wiederhören.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.